Ich möchte den Vers im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7 nochmal anschauen. Da steht, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Der heutige Predigttext spielt schon ein bisschen das Thema auf, oder? Die Trinitätslehre. Die Trinitätslehre. Was ist die Trinität, um was geht's? Was glauben wir als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort? Dieser Vers im 1. Johannes 5, 7 ist das sogenannte Komma Johanneum. Ja, lasst euch da bitte nicht verwirren durch diese lateinische Annotation. Das bedeutet nichts anderes als Komma ist einfach der Abschnitt, nicht? Johanneum ist von Johannes, nicht? 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, Komma Johanneum sozusagen. Dass wir auch ein bisschen ein paar Fachbegriffe kennenlernen, wenn man es da draußen hört, dass wir wissen, von was wir reden. Okay? Das heißt, eine Frage jetzt gleich zuvor. Woher kommt die Lehre der Trinität? Woher kommt die Lehre der Trinität? Die Lehre der Trinität ist gleich hier im 1. Johannes 5, 7, oder? Da steht doch ganz klar, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Okay, man kann sagen, Triunität von mir aus, ja, man kann sagen, das ist die verkürzte Version sozusagen, Triunität, Tri bedeutet drei auf Latein, Unität kommt wahrscheinlich von Unitas, wenn meine Lateinkenntnisse mich nicht im Stich gelassen haben, hoffentlich passt das, ja, und das bedeutet Drei-Einheit, ja, drei sind eins, Drei-Einheit, weil viele Menschen behaupten, hey, wo habt ihr den Begriff eigentlich her, Trinität, wo steht das in der Bibel? 1. Johannes 5, 7, aber leider darfst du raten, in den meisten Bibeln steht das gar nicht mehr drinnen. Okay, diesen Vers, den haben sie entfernt, weil sie die Trinität angreifen, und deswegen stellen sie sich diese Frage, wo steht das drinnen? Naja, zu den Themen der falschen Bibel komme ich jetzt dann gleich, aber ich möchte nur kurz darauf aufklären, dass dieser Begriff, wenn man die richtige Bibel verwendet, absolut drinnen steht. Ja? Trinität, drei Einheit. Dieser Vers wird leider angegriffen heutzutage. Ja? Und es ist kein Wunder, dass moderne Bibeln diesen Vers gar nicht aufhaben. Sie argumentieren nämlich, und da kann ich jetzt hunderte Bibeln aufzeigen, also Zeugen Jehovas Bibeln, das ist keine richtige Bibel, natürlich ist eine eigene Kreation, wenn man so immer durchliest, dann wird einem schlecht. Ja? Da sind so viele Verse, weiß nicht, 17, 18, 19, je mehr denken Sie, desto besser wahrscheinlich. Dann Hoffnung für alle, die Elberfelder Brockhaus, die Elberfelder Hückeswagen, also all diese ganzen neuen Übersetzungen fehlen viele Verse, und einer davon ist eben 1. Johannes 5, 7. Und der Grund ist, sie behaupten dann, naja, die ältesten Handschriften haben diesen Vers ja gar nicht. Wieso soll man den dann einschreiben? Und das ist ihr Hauptargument. Ja? Ich möchte jetzt gar nicht zu tief einsteigen in dieser Geschichte. Ich möchte nur kurz, dass wir ausgerüstet sind, wenn jemand sowas argumentiert, dass wir wissen, wie wir antworten. Okay? Also wie alt sind die ältesten Handschriften? Sie sagen 300 bis 400 vor Christus. Das behaupten sie und sagen, das sind die einzigen ältesten Handschriften, die es je gegeben hat. Und dreimal darfst du raten, wann sie ausgegraben wurden. Ein paar zig Jahre her. Das ist nicht sehr lang her eigentlich. Und das heißt, all diese Jahrhunderte war das verloren, nicht die richtigen Handschriften. Und jetzt hat man es entdeckt und da fehlt dieser Bibelvers. Gratulation, wir haben gewonnen. Jetzt haben wir endlich das Richtige gefunden, nach ein paar Jahrhunderten. Nicht? Super. Und einige lassen sich dann leider verunsichern. Und ich habe auch darunter gezählt natürlich, weil ich habe auch diese falschen Bibeln gelesen. Man lässt sich dann verunsichern, wenn man diesen Vers dann nicht hat und jemand kommt zu dir und zeigt dir aber diesen Vers. Sag, okay, was ist jetzt richtig? Welche Bibel ist jetzt richtig? Was ist jetzt Wort Gottes, was ist nicht Wort Gottes? Und ich möchte hier kurz beweisen, warum dieser Vers immer schon in der Bibel war. Das ist ganz leicht zu zeigen. Weil das Hauptargument, was sie hier haben, ist, sie sagen, die ältesten Handschriften. Egal, was du ihnen sagst, die ältesten Handschriften. Ja, fehlt das. Okay, hier habe ich einen ganz kleinen Beweis, ein kleines Zitat aus dem 2. Jahrhundert von einem Kirchenvater, und ich bin ganz ehrlich, also mir ist es egal, was diese Kirchenväter glauben. Mich interessiert das nicht. Vielleicht sind einige gerettet oder nicht, ist mir eigentlich egal. Aber man kann trotzdem ein bisschen geschichtlich recherchieren und schauen, was sie gesagt haben oder was sie zitiert haben. Und der Cyprian zum Beispiel, ich zitiere jetzt aus den Kirchenvätern, Band 5, Abschnitt 6, da sagt er, der Herr warnt und sagt, der nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und der nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Der, welcher den Frieden und die Einheit mit Christus bricht, macht das gegen Christus. Der, welcher außerhalb der Kirche sammelt, zerstreut die Kirche des Christus. Das ist jetzt seine Interpretation sozusagen. Der Herr sagt, ich und der Vater sind eins. Und wiederum steht geschrieben vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist, diese drei sind eins. Und das ist der Beweis, dass dieser Vers schon im 2. Jahrhundert in der Bibel stand. Das ist eine geschichtliche Aufzeichnung. Ja, und das ist in Ordnung, wenn wir auch uns geschichtlich ein bisschen auseinandersetzen mit gewissen Themen, damit wir auch gut antworten können, wenn so eine Frage kommt. Hey, was ist mit 1. Johannes 5,7? Naja, recherchieren wir ein bisschen genauer. Und nicht nur, hey, in Estlaland und du schaust dort rein und diese ganzen Verrückten dort, die das übersetzt haben und die Texte gefiltert haben, sie glauben, sie sind selber Gott oder was, ja? Und wir vertrauen diesen Leuten. Nein, du musst selber recherchieren, selber überprüfen und wir lassen uns nicht verwirren durch diese falschen Lehrer. Also die Schlussfolgerung für uns. Unsere Handschriften, ja, Textus Receptus, von was diese Bibel übersetzt ist, die Schlachter 2000, ja, im Englischen ist es, glaube ich, die King James, nicht? Ist ja klar, kennen wir. Es gibt auch andere Sprachen, also es gibt auch die Van Dyck auf Arabisch und so weiter und so fort. Diese Handschriften sind die richtigen Handschriften und die Texte des Neuen Testaments oder des Nestlerland der Bibel, nicht? Das sind eben die Texte der Höllenbewohner, nicht? Ist eh klar. Aber ich komme jetzt zum eigentlichen Thema. Ich wollte nur noch mal feststellen, dieser Vers steht eigentlich in der Bibel und wir sollten uns nicht verwirren lassen, wenn irgendwelche Leute daherrennen mit einem Halbwissen und meinen, hey, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, weil ich diesen Nestlerland-Text jetzt da studiert habe auf der Universität. Ja? Punkt 1. Ich möchte jetzt da 5 Punkte aufzählen, um zu erklären, was die Trinität ist und was wir unter Trinität verstehen. Punkt Nummer 1. 3 Personen sind ein Gott. Okay, im 1. Johannes 5,7 haben wir es nochmal gelesen, ich lese es nochmal vor. Denn 3 sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese 3 sind eins. Was heißt das jetzt? Der Vater ist ein Zeuge, Punkt Nummer 1. Der Sohn ist ein Zeuge, Punkt Nummer 2. Der Heilige Geist ist auch ein Zeuge, Punkt Nummer 3. Jetzt lass mich eine Frage stellen. Ist ein Zeuge eine Person? Na, absolut. Ja, in jedem Wörterbuch steht das drinnen. Ein Zeuge ist eine natürliche Person, die einen Sachverhalt sozusagen bezeugen kann. Ja, vor Gericht, jetzt sei es jetzt vor Gericht, oder vielleicht in der kirchlichen Versammlung, oder zu Hause in der Familie. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Okay, hat er das wirklich gemacht? Das ist ein Zeuge. Das ist eine Person. Okay? Und jetzt sehen wir sofort diese Lehre der Persönlichkeit. Also, Gott besteht aus 3 Personen. Aus 3 Zeugen. Weil wie will, wenn es jetzt keine Personen sind, wie wollen dann diese einzelnen Individuen sozusagen Zeugnis ablegen, wenn sie gar keine Personen sind? Was macht eine Person überhaupt aus, ist die Frage, nicht? Und diese Frage ist sehr leicht zu beantworten. Sie haben eine Persönlichkeit, sie haben einen Willen, sie verhalten sich wie Personen, sie haben alle Eigenschaften, die eine Person hat, wenn man die Bibel liest. Ja, man findet das überall, wir gehen noch ein paar Verse durch und ich zeige das dann ganz klar. Die Trinitätslehre ist eben, dass es einen Gott gibt, der aus 3 Personen besteht. Jetzt kommen natürlich gleich die Muslime dahergeritten mit ihren Pferden und sagen, hey, 3 Personen, ein Gott, ist jetzt keine Leute, die um einen Gott glauben, es sind 3 Götter, die ihr da habt. Ja, weißt du was, wir sollten jetzt da, die Bibel ist die Bibel und die Bibel sagt, es gibt einen Gott, der besteht aus 3 Personen. Wenn jetzt Muslime daherkommen mit ihrem eigenen Verständnis, mit ihrem Koran, und den Koran aufschlagen und sagen, nein, Gott ist nur eine Person. Okay, das ist ein falscher Gott. Das ist nicht der richtige Gott. Ja, der Gott kannst du kübeln, dann gibt es gar nicht. Das ist ein falscher Gott. Weil der einzige Gott, den es gibt, der sich offenbart hat, ist ein Gott in 3 Personen. Und wir müssen nicht sagen, dass es alles logisch ist, dass jeder versteht. Hey, Gott ist einfach so, wie er ist. Okay? Und wenn Gott sich so offenbart, dann müssen wir demütig sein und sagen, ja, Amen. Gott in 3 Personen, es ist ein Gott. Amen. Wer bin ich zu hinterfragen? Gott, wieso bist du so, wie du bist? Ist so, wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, hey, wieso hast du nicht 3 Augen, wieso hast du nur 2 Augen, nicht? Na, weil es so ist, ja. Okay. Wieso ist die Sonne gelb, nicht? Weil sie so ist, ja. Du kannst es runterbrechen, wie du willst. Ja, sind diese ganzen Strahlen und so weiter, aber es ist halt so. Ja, und Gott ist so, wie er ist. Und so eine E-Mail gesagt, das ist auch sein Name, oder? Ich bin, der ich bin. Okay. Gott besteht in 3 Personen, ob es den Muslimen oder den anderen Religionen gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja? Aber wir predigen hier die Bibel, wir predigen die Wahrheit, ob es den Menschen gefällt oder nicht. Ich glaube, das haben jetzt in Pforzheim alle verstanden, oder? Ja. Hoffentlich. Die ganze Pforzheims Bevölkerung, die 100.000 Leute. Ein weiterer Vers, den ich mir anschauen möchte, schlagt gemeinsam Kapitel 3 des Matthäus-Evangeliums auf. Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Das ist diese Passage, wo dann Jesus getauft wird. Da steht, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also auch hier sehen wir diese drei Personen der Trinität. Zuerst der Herr Jesus, der getauft wird, nicht dann der Himmel, der sich öffnet, der Geist Gottes kommt auf ihn und dann der Vater, der dann spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Okay, das sind wieder diese drei Personen der Trinität, ganz klar bezeugt im Kontext, das ist Gott, das sind die drei Personen, die hier auch vorkommen. Und es ist ja nicht so, wie die Modalisten glauben, weiß ich, wenn ihr nicht wisst, was Modalisten glauben, die glauben, dass Jesus und der Vater und der Heilige Geist eine Person sind. Ja? Und die denken sozusagen im Endeffekt, ja, du sprichst dann mit dem Herrn Jesus, nicht? Und dann sagt er, und? Wo ist der Vater? Und dann jetzt bin ich der Vater nicht. Sagen, okay, was ist der Heilige Geist? Jetzt bin ich wieder der Heilige Geist, nicht? Das glauben die, ja, nur damit jeder versteht, um was es hier geht. Okay? Die glauben, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die drei sind nicht drei Personen, die drei sind eine Person und transformieren sich sozusagen jederzeit beliebig, je nachdem, wie es ihnen halt passt. Okay. Eine falsche Lehre. Wir kommen noch auf die ganzen Verse. Punkt Nummer 2. Also Punkt Nummer 1 haben wir gesagt, es sind drei Personen, ein Gott, drei Zeugen. Nicht? Ein Zeuge ist eine Person, welche ein Zeugnis ablegt. Punkt Nummer 2. Jesus ist vollkommen Gott. Jesus ist vollkommen Gott, das lesen wir überall in der Bibel. Im Alten, im Neuen Testament, eine Passage, die sehr bekannt ist, Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, das Wort, lesen wir später, wurde Fleisch. Das Wort ist Jesus natürlich, weil Jesus Fleisch wurde. Das Wort war Gott. Das heißt, Jesus war Gott. Und da steht 1,1 drinnen. Aber dann kommen vielleicht einige Hardliner und sagen, hey, da steht, er war Gott. Jetzt ist er nicht mehr Gott. Vergangenheitsform. Siehst du das nicht? Sag, Moment mal, das ist eine halbe Logik. Ja, wir sollten mit halber Logik die Bibel lesen, aus dem Kontext herausgerissen, weil die Bibel sagt ja eigentlich, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, oder? Also Jesus ist immer schon derselbe gewesen, in Hebräer steht das. Die Bibel sagt nach der Auferstehung, Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen, und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Das heißt, sowohl war er Gott zu Beginn, er ist aber auch Gott auf der Erde und er ist auch immer noch Gott im Himmel, im Nachhinein. Das ändert sich nicht. Ja? Das heißt, nur wenn hier steht, er war Gott, ja, er war eh Gott zu Beginn, aber er ist immer noch Gott. Das ist ja kein Widerspruch in dieser Aussage, die ich hier sehe. In Römer Kapitel 1, Vers 19, schlagen wir auf, Römer Kapitel 1, Vers 19, weil eben die Gottheit Jesu Christi heutzutage angegriffen wird, von vielen verschiedenen Denominationen. Zwei, die mir so pauschal einfallen, sind die Zeugen Jehovas natürlich und die messianischen Juden. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich war auch unter diesen Verrückten. Ja? Ich war da draußen, habe den Leuten erklärt, hey, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja. Er ist nicht Gott, er ist der Sohn Gottes. Ja. Weil ich einfach beeinflusst war von diesen falschen Ideen, weil sie einfach sehr trickreich argumentieren. Ist ja nicht so, dass die das irgendwo herholen, sondern nehmen sie spezielle Bibelverse her und sagen, hey, schau, deshalb und deshalb und deshalb ist Jesus nicht Gott. Ja, aber was ist mit den anderen Bibelversen? Du kriegst dadurch die halbe Wahrheit raus und nicht das gesamte Bild über das Wesen Gottes. Das heißt, wir müssen immer die gesamte Bibel im Kontext lesen. Und im Römer Kapitel 1, Vers 19 steht hier ganz klar, dass Jesus Gott ist. Hier steht, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, diese Menschen, die dann Gott erkennen, die verstehen, es gibt einen Gott, die ihn ablehnen, wir wissen, wie es weitergeht, das sind die ganzen Homos und so weiter, ich will jetzt aber auf diesen Aspekt gar nicht drauf eingehen, okay? Sondern ich möchte auf diese Passage eingehen, da steht in Römer 1, Vers 19, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit. So, was heißt Gottheit? Na, das ist ganz einfach zu erklären. Wir im deutschen Sprachraum ist es ganz einfach nicht. Das heißt, dass er Gott ist. Ja, mehr ist es nicht. Er ist göttlich, er ist Gott, seine Gottheit. Ja, er ist Gott. Hat nichts damit zu tun, dass jetzt die Gottheit so ein Konstrukt ist. So eine Schale, die man um Gott legt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das ist die Gottheit. Nein, Gottheit ist einfach nur eine Eigenschaft, wenn du so willst. Er ist Gott, er ist göttlich, das ist seine Gottheit, das heißt, er ist vollkommen Gott. Okay, nichts anderes heißt das hier. Wird bezeichnet 1. Römer 1, Vers 19, aber auch in Kolosser 2, 8. In Kolosser 2, das lese ich jetzt vor, müsst ihr es nicht aufschlagen, da steht genau dasselbe. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. So, und es ist eine falsche Idee, die es leider sehr oft gibt in den Gemeinden, dass Gottheit eben dieses Konstrukt, diese Schale ist, wo dann Vater, Sohn, Heiliger Geist innen drinnen sind. Das macht deshalb keinen Sinn. Wenn das wirklich so ist, dann wohnt eigentlich Jesus in Jesus selbst sozusagen, oder? Die Gottheit, die aus Vater, Sohn, Heiligen Geist besteht, wohnt dann insgesamt in Jesus drinnen. Das macht eigentlich keinen Sinn, wenn man sagt, Jesus wohnt in Jesus selbst. Also ist nicht wirklich eine sinnvolle Aussage. Der Punkt ist, Gottheit bedeutet nicht, dass es eine Schale ist, dass es drei Personen in der Schale drinnen sind, sondern Gottheit bedeutet, das ist diese Eigenschaft, dass er Gott ist. Es gibt aber einige Leute, auch unter den Christen, ich meine, wir müssen nicht davon ausgehen, wenn jemand gerettet wird, heißt das dann, dass er alles sofort versteht, hundertprozentig? Jedes einzelne Detail, ja, er sieht alle Details in der Bibel, liest die Bibel, ich verstehe jetzt alles von heute auf morgen. Ja, das gibt's nicht. Ich glaube, jeder normale Mensch, wenn du irgendwas lernst, wenn du ein Buch liest, wenn du irgendwas studierst oder so, dann merkst du, hey, Moment mal, ich habe das jetzt zwar durch, aber ich habe jetzt nicht alles im Detail wirklich verstanden. Also wir sollten nicht gegenüber Christen, die vielleicht neu im Glauben sind und die vielleicht ein paar Fragen haben, sollten wir jetzt nicht so negativ gegenüber eingestellt sein. Was? Du glaubst das, dass das Vater, Sohn, Heiliger Geist in einer Gottheit und in Jesus selber drin wohnen? Raus mit dir! Na, so sollte man aber bitte nicht sein. Sondern wir sollten schon freundlich sein, höflich sein. Also Moment mal, schau, ich zeig dir einfach, was die Bibel hier sagt. Ja? Ich meine, Gottheit bedeutet hier nicht, dass es sozusagen diese Schale ist. Es ist einfach nur die Eigenschaft, dass er Gott ist. Ja? Und es ist in Ordnung, vielleicht ein wenig, wenn man von anderen Sparten kommt, dass man ein bisschen verwirrt ist. Aber hier wirst du dann, wird die Verwirrung aufgelöst. Ja, in der Baptisten hier ein zuverlässiges Wort. Wenn du drin sitzt, du hörst klare Lehre, du hörst das Wort Gottes, es wird erklärt, diese Verwirrung gehen alle auf, die Widersprüche lösen sich alle auf und dann bist du noch mehr motiviert, herzukommen und dem Herrn zu dienen. Oder? Ich meine, mir geht es zumindest so, wenn ich deine Predigten höre, beispielsweise. Ja. Das sind wunderbare Predigten. Dann sagen sie, hey, wie kann es eigentlich sein, wie funktioniert das jetzt, wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus vollkommen Gott ist, wie kann es dann sein, dass er sich dem Vater unterordnet? Weil gibt es irgendwas höher als Gott? Wie kann es sein, dass er den unterordnet? Das ist auch eine falsche Logik, weil Gott besteht immer aus drei Personen. Ich komme jetzt darauf ein. Also was wir glauben, ich glaube nicht, also viele glauben, dass wir glauben, dass Vater, Sohn, Heiliger Geist sind, Heiliger Geist schon in allen Punkten 1:1 ident sind. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass alle drei Gott sind, ja, die drei Personen also sind ein Gott, aber wir glauben nicht, dass jeder dieselbe Aufgabe hat. Ich möchte jetzt darauf eingehen. Weil sie sagen dann, wie gesagt, sie sagen diese Verse und nennen sie, hey, wie kann es sein eigentlich, dass Jesus sagt, um jeden Tag über die Stunde weiß niemand, auch der Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. Wieso bestimmt der Vater etwas, was der Sohn nicht bestimmt? Wie kann das funktionieren, wenn er doch Gott ist? Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott. Wie funktioniert das? Okay. Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist die Unterordnung und Hierarchie in der Trinität. Unterordnung und die Hierarchie in der Trinität. Wir haben nochmal zur Wiederholung. Punkt Nummer 1 sind drei Personen. Ein Gott. Punkt Nummer 2, Jesus ist vollkommen Gott. Punkt Nummer 3, die Unterordnung und Hierarchie in der Trinität. Ich glaube, wenn man diesen Punkt nicht verstanden hat, dann wird man sehr schnell beim Bibellesen auf gewisse Verse stoßen, wenn man dann verwirrt ist. Sagen, wie funktioniert das jetzt, wenn die alle gleichberechtigt sind, alle dasselbe machen? Wie machen wir diese Verse dann? Wie funktioniert das? Ich verstehe das dann überhaupt nicht. Also früher oder später kommt es noch zu diesem Vers. Ja? Und Jesus ist zwar Gott, aber es gibt einen Unterschied zwischen Jesus und seinem Vater. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn in der Trinität. Und natürlich hat es den Heiligen Geist, eh klar. Ja? Wir lesen das in Johannes Kapitel 14, schlagen wir Johannes Kapitel 14 auf. Johannes Kapitel 14. Und jeder von euch kann entscheiden, hey, weißt du was, ich lese diese Bibelverse, ich mag diese Bibelverse nicht, ja, das passt nicht in mein Bild hinein und ich suche mir was anderes. Wiedersehen, schönen Tag. Ja. Oder du kannst sagen, weißt du was, ich lese jetzt diese Bibelverse, ich schaue mir das wirklich einmal an, studiere das im Detail und bin demütig und ordne mich dem Wort Gottes unter und sage, weißt du was, ich habe das zwar nicht gewusst, aber der Herr ist allwissend, der Herr hat recht, Amen, ich glaube das jetzt. Ja, jetzt verstehe ich es endlich, okay? Und jeder kann selber entscheiden. Johannes 14, 27. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zu meinem Vater, zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Also hier macht Jesus eine ganz klare Ansage. Diese Lehre der Unterordnung. Der Vater ist größer als der Sohn. Und ich rede jetzt nicht von der Göttlichkeit, ich rede nicht davon, dass er nicht gleich Gott ist, aber ich rede davon, dass es eine gewisse Unterordnung gibt. Okay? Und wir lesen überall davon in der Bibel, 1. Korinther 11, Vers 3, ich lese das schnell vor, müsst ihr nicht aufschlagen, das ist das Vers über die langen Haare und die kurzen Haare, nicht Frau und Mann. 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Das heißt, hier lesen wir wieder, Gott ist das Haupt des Christus. Okay, wir haben vorher gelesen, Jesus war Gott. Jesus ist auch Gott, weil er immer dasselbe ist. Moment einmal, wie ist das jetzt? Also, Gott ist das Haupt von Christus. Jesus ist aber schon Gott. Okay, dann ist natürlich gemeint der Vater, nicht der Sohn. Und dann sind wir diese zwei Personen unterschiedlich. Der Vater wird Gott genannt, an einer anderen Stelle wird der Sohn auch Gott genannt. Sie sind beide Gott, aber der Vater ist der Haupt des Sohnes. Der Haupt des Sohnes. So, jetzt habe ich es. Okay? Der Haupt des Sohnes. Nein, das Haupt. Was jetzt? Hilfst du kurz aus. Ist das Haupt. Das Haupt. Dankeschön. Ich bin gerade ein bisschen zu heiß da drinnen. Ja? Okay, das Haupt des Sohnes. Und das bedeutet, dass der Sohn sich dem Vater unterordnet. Okay? Das heißt, wir wissen ja, hat der Sohn sich selber geschickt? Hat er im Himmel gesagt, hey, Jesus, ich geh jetzt runter, nicht? Sagen, nein, wir wissen, der Vater hat den Sohn geschickt, oder? Der Sohn ist nicht in seinem eigenen Namen gekommen, er ist im Namen des Vaters gekommen, sozusagen. Der Vater hat ihn geschickt, dass er stirbt und für die Sünden bezahlt. Und das sind zwei Personen. Und du kannst nicht vermischen, sagen, nein, der Vater hat eben diese Stellung, dass der Sohn sich ihm unterordnet. So, jetzt ist natürlich so, wenn wir das dann verstehen, was hier drinnen steht, dann natürlich, vielleicht der logische Menschenverstand sagt, das gibt alles keinen Sinn und so weiter. So ist Gott. Ja? Akzeptier es einfach. Sag einfach, ja, Gott ist so, es sind drei Personen, Sohn ordnet sich dem Vater unter. Das ist ein Faktum. Es ist nicht zum Diskutieren. Wir sind nicht hier, um das Wesen Gottes zu diskutieren. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Gott ist so aufgebaut, dass der einzig wahre Gott und das ist die Unterordnung in der Trinität. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, hey, schauen wir, dass wir es irgendwie verbessern, löschen wir den Vers einfach raus, dass wir unseren eigenen Gott vielleicht proklamieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern wir sollten demütig sein und sagen, ich habe ein falsches Bild gehabt, aber das ist das Richtige. Hier steht es schwarz auf weiß, ganz klar, keine Widersprüche, es ist einfach so. Amen und fertig. Dann wärst du zufrieden, dann hättest du keine Probleme mit diesem Vers. Ein weiterer Vers, der dann in vielen diese innere Diskussion aufheizt, ist die Geschichte mit der Mutter der Söhne des Zebedäus. Wir wissen Jakobus und Johannes. Ja? Und also in einem Evangelium steht, die Mutter kam zu Jesus und fragte ihn. In dem anderen steht, die zwei Söhne gingen. Natürlich hat die Mutter wahrscheinlich gesagt, hey, ich frage sie nochmal, okay, damit das übereinstimmt. Und was sagen sie? In Matthäus 20, Vers 23. Matthäus Kapitel 20, Vers 23, könnt ihr gerne aufschlagen. Matthäus Kapitel 20, Vers 23, das ist diese Geschichte mit dem Jakobus und dem Johannes. Und sie fragen ihn, hey, sorg dafür, dass wie einer zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzt, im Reich sozusagen. Und der Herr Jesus antwortet und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, um die ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Das heißt, hier sehen wir wieder einen klaren Text, wo etwas, was der Vater in seiner Vollmacht entscheidet, der Sohn nicht entscheidet. So, ist das jetzt ein Widerspruch dazu, dass er Gott ist? Nein. sondern das ist einfach diese Unterordnung in der Hierarchie, in der Trinität, so wie Gott eben funktioniert. Okay? Das ist absolut nicht widersprüchlich und besser ist, wir nehmen es einfach an und sagen, hey, ja, also es ist so, der Sohn ordnet sich unter, der Sohn hat diese Stellung in der Trinität, dass er gewisse Dinge eben nicht selber entscheidet. Ist doch kein Problem. Ein weiterer Vers, den dann diese Leute aufbringen, der dann viele auch verwirrt. 1. Korinther 15, Vers 25. 1. Korinther 15, Vers 25. Ich lese es mal vor. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das heißt, hier lesen wir wieder von der Unterordnung von Jesus gegenüber dem Vater, dass auch der Herr Jesus selbst dem Vater unterworfen ist. Auch am Ende. Nicht nur während der Erdzeit. Und diese Theorie mit, ja, Jesus ist Mensch geworden, er war nicht mehr Gott zu der Zeit, deswegen war er unterworfen, deswegen war er untergeordnet. Nein. Sondern wir sehen im Neuen Testament ganz zum Schluss in Offenbarung, in den ganzen Briefen, dass auch nach der Auferstehung der Sohn dem Vater unterworfen ist. Also, ich glaube, das sind genug Bibelverse, um zu zeigen, hey, wir sollten dieses falsche Verständnis vielleicht ablegen und sagen, hey, Amen. Also es gibt diese Hierarchie, es gibt diese Unterordnung in der Trinität und wir sollten uns nicht schämen, das zu sagen, offen zu sagen. Sagen, ja, lieber Muslim, wir haben das Richtige, wir haben den richtigen Gott, du hast den falschen Gott. Für dich ist dein Gott vielleicht logischer, aber unser Gott ist der Richtige. Na, was ist besser? Der richtige Gott oder der für die Muslime logische Gott? Ja. Ich meine, für die Muslime ist einiges logisch, was überhaupt nicht logisch ist. Ja, was ist mit einem Mann, der 4 Frauen haben darf? Nicht? Ich meine, Mohammed durfte 9 Frauen, oder? Haben, oder 12, weiß ich, hat man mehr gehabt später. Oder was ist mit Pädophilie im Islam? Ist auch ein Thema, oder? Ja. Ist eine andere Predigt wert. Also, Punkt Nummer 1 haben wir gesagt. 3 Zeugen sind 3 Personen, ein Gott. Punkt Nummer 2, Jesus ist vollkommen Gott. Die ganze Fülle der Gottheit lebt in Jesus Christus. Das heißt, er ist vollkommen Gott, er bleibt vollkommen Gott, er war schon immer vollkommen Gott. Aber jetzt kommt der dritte Punkt, haben wir gesagt, ist, dass es diese Unterordnung und diese Hierarchie in der Trinität gibt. Und die kann man nicht wegdiskutieren. Man kann damit keine Kompromisse machen. Ja, wenn irgendjemand daherkommt und sagt, ja, aber kann man nicht vielleicht sagen, der Herr Jesus hat das nicht so gemeint. Wie hat er es sonst gemeint? Ja, ich sag's dir dann später. Nein, kann man nicht. Man muss zu jedem Punkt und Beistrich, zu jedem Vers in der Bibel, ist nichts zu kompromissieren. Vergiss es. Es ist keine demütige Herzenshaltung. Kommt zum vierten Punkt. Punkt Nummer 4. Jesus ist nicht der Vater. Jesus ist nicht der Vater. Haben wir eigentlich schon aufgeklärt. Sollte eigentlich schon klar sein. Ich müsste nicht mehr darüber reden, aber diese falschen Modalisten, diese falschen Christen, sage ich immer, die kommen dann daher und sagen, hey, Johannes 14, 8, jetzt habe ich dich, jetzt nagel ich dich nieder. Da steht's doch, Johannes 14, 8. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Und dann kommen die daher und sagen, da steht doch schwarz auf weiß. Der Philippus will den Vater sehen. Was sagt Jesus? Sagen, so lange bin ich schon unter euch. Und du fragst mich, zeig uns den Vater? Wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Und dann glauben sie, dass Jesus auf einmal der Vater ist. Obwohl 150 Bibelverse dagegen sprechen. Nehmen Sie diesen einen Vers und einen zweiten, den nenne ich auch gleich, diesen einen Vers daher und sagen, schau her, das schaut fast so aus, als wäre Jesus der Vater. Ja, wenn du diesen Vers für sich herauspickst aus der Bibel und den Rest wegschmeißt, ja, und sagst, das ist meine Bibel, dann schaut es vielleicht so aus. Aber es fehlen noch ein paar andere 100 Verse. Wie schaut es damit aus? Ja. Ehrlichkeit ist auch ein Thema, wenn man ein Christ ist. Johannes 14, 8, was heißt das jetzt? Und den zweiten Vers, bevor ich das aufkläre, den zweiten Vers, den Sie hernehmen, sagen, Jesaja 9, 5, nicht? Jesaja 9, 5, den kennen wir alle. Also ich bin damit aufgewachsen mit diesem Vers. Ja, auch wenn ich Katholik war, ich gebe es zu, aber diesen Vers kennt man trotzdem, auch als Katholik. Keine Ausreden. Johannes 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. So, und da sagen sie, hier steht doch ewig Vater. Das heißt, dass Jesus der Ewigvater ist. Er ist der Vater im Himmel. Jesus ist der Vater. Der Sohn ist der Vater. Es gibt keine Trinität. Und die ganze Bibel ist falsch, sagen sie im Endeffekt. Aber sie merken es gar nicht. Sie merken gar nicht, dass sie damit sagen, die ganze Bibel ist falsch. Weil sie so geblendet sind, ja, von ihren falschen Lehren und den Dingen, die sie da sehen. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Was heißt, wenn er sagt, er wird Ewigvater genannt? Oder was heißt, wenn Jesus sagt, solange bin ich schon unter euch? Und was sagst du, zeig uns den Vater. Was heißt das jetzt? Also, diese Verse, ja, sehen zunächst einmal so aus, als würden sie erklären, dass Jesus der Vater ist. Seien wir uns ehrlich. Ja. Es sieht so aus. Aber ist es so? Muss man ein bisschen genauer lesen. Gehen wir es nochmal durch. Wir wissen momentan, es sind drei Zeugen. Es sind nicht nur ein Zeuge. Es sind drei Zeugen. Das hat ein Bibelvers schon gezeigt. Es sind drei Zeugen im Himmel. Die drei sind eins. Wir wissen aus Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat den Sohn gesandt. Wir wissen, es sind zwei Personen. Gott der Vater hat Gott den Sohn gesandt. Das wissen wir alles bis jetzt. Werfen wir das aber nicht über den Haufen. Wir wissen auch, wir haben viele Verse gehört, dass Jesus dem Vater untergeordnet ist, dass es eine Hierarchie gibt in der Trinität, dass der Sohn vom Vater sozusagen in seinem Namen seinen Willen auch tut, den Willen des Vaters. Und nach all diesen Versen, und viele unter anderem natürlich, lehrt die Bibel ganz klar, dass es drei Personen sind. Aber wir lesen auch in Johannes 5,30, nicht? Also das ist ein Vers. Da sagt er, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Wir wissen, sie haben zwei. Also Vater hat einen Willen, der Sohn hat einen Willen. Und der Herr Jesus macht nicht seinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Aber was heißen da diese anderen zwei Verse? Schau, die Aussage, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, oder wenn Jesus als Ewigvater bezeichnet wird, ja, heißt nicht, dass Jesus der Vater ist. Das ist mal die erste Schlussfolgerung, wenn du irgendwie eine Logik hast. Wenn du irgendwie die Bibel liest und drauf kommst, hey, diese anderen Verse sagen genau, dass die drei Personen sind, dann liest du diese Verse. Das Erste, was du sagen musst, ist, Moment einmal, Jesus ist nicht der Vater. Das kann es nicht bedeuten. Und jetzt kannst du vielleicht ins Gebet gehen oder andere Brüder fragen, sagen, hey, weißt du vielleicht eine Idee? Hast du das schon besser studiert? Hast du schon ein Wissen darüber? Kannst du mir helfen? Oder fragst du den Pastor von mir aus? Oder irgendwo, ja. Versuch zu informieren. Im Internet vielleicht Predigten anhören und so. Aber die erste Schlussfolgerung muss halt schon richtig sein, bevor wir zum nächsten gehen. Das heißt nicht, dass Jesus der Vater ist. Punkt Nummer 1. So, was heißt es dann? Schlagen wir gemeinsam Hebräer Kapitel 1 auf. Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1, am Vers 3, und da geht es um den Herrn Jesus Christus. Da steht, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und da steht hier ganz klar bei den Herrn Jesus Christus. Das heißt, der Herr Jesus Christus, ja, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wessen Herrlichkeit? Na, des Vaters. Oder? Okay. Also, was heißt das dann? Er ist die Ausstrahlung. Was ist eine Ausstrahlung? Es wird ein bisschen ein schwieriges Wort für einige, was Ausstrahlung heißt. So schaut er aus. Er schaut so aus. Okay? So wie der Vater die Ausstrahlung, so eine Ausstrahlung hat auch der Sohn. Er schaut so aus. Okay? Ein anderer Vers, also der Ausdruck seiner Herrlichkeit, seines Wesens bedeutet, dass wenn wir Jesus sehen, wenn wir den Herrn Jesus, den Sohn Gottes sehen, dann auch gleichzeitig das Wesen Gottes sehen, den Vater. Okay, er steht ja hier, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Okay, das heißt der Ausdruck, wie Gott ist, die Ausstrahlung, wie er aussieht, so sieht doch Jesus aus. Weil er ist ja der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Also wenn ich Jesus sehe, dann schaut Jesus aus wie der Vater. Das ist das, was es bedeutet. Und da gibt es doch tonnenweise Bibelverse dazu, ich lese einen vor, aus Kolosser 1,15 müssen Sie sich aufschlagen, Kolosser 1,15, da steht, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Also hier steht nochmal schwarz auf weiß, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Punkt Nummer 1, hier steht, dass Gott unsichtbar ist. Oder? Okay. Ist Jesus Gott? Amen. War Jesus sichtbar? Ja. Wer ist hiermit gemeint? Natürlich der Vater. Niemand hat den Vater gesehen. Okay. Die Bibel sagt, dass der Sohn uns kundgetan hat. Der Einzige, der ihn gesehen hat, ist der Sohn. In Johannes Kapitel 1. Also der Vater ist unsichtbar und Jesus ist aber jetzt das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also des Vaters. Das bedeutet, was ist ein Ebenbild? Man fällt möge man heutzutage behaupten, hey, also sollten wir nicht machen, ja, macht das nicht. Ich baue einfach so eine Statue auf und die schaut aus wie Bruder, ich sage jetzt keinen Namen, XY, ja. Bruder XY, das ist Bruder XY, so schaut der aus. Und du schaust den an, er schaut genauso aus. Das ist Bruder XY, so schaut der aus. Wäre doch eine richtige Aussage, aber ist es tatsächlich Bruder XY? Nein. Und so nehmen wir gesagt, wir sollten keine Statuen aufbauen. 10 Gebote, sollte ich wiederholen, nicht? Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Nicht nur es anbeten, du sollst es nicht machen und es nicht anbeten und nicht dienen. Okay? Beides, das sind zwei Sachen, die man nicht tun soll. Weil die katholische Kirche und die ganzen anderen, die Hinduisten und so weiter, die machen sich tonnenweise Bilder, diese ganzen Götzenstatuen. Das sollten wir natürlich nicht machen. Ich wollte nur ein Beispiel geben, was es heißt, was es ein Ebenbild ist. Vielleicht auch, wenn du ein Foto machst mit der Kamera nicht, dann ist auch, das ist sozusagen Bruder XY. Das heißt, wenn Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, wenn Jesus der Ausdruck seines Wesens ist, wenn Jesus die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist, was heißt das dann? Dass Jesus so aussieht wie der Vater und deshalb steht auch, er wird ewig Vater genannt. Deshalb steht auch, sagt er, wer mich gesehen hat, den Vater gesehen, wir brauchen den Vater nicht zu sehen. Wir werden den Vater auch nie sehen. Er ist unsichtbar. Wir werden ihn nie sehen. Aber wenn ich den Sohn sehe, dann sehe ich, wie der Vater aussieht. Und deswegen werden diese Verse eben sagen dann, er wird ewig Vater genannt. Und natürlich, der Herr Jesus hat auch diese Eigenschaften, dass er uns tröstet und liebt und für uns gestorben ist. Ja? Aber er ist nicht der Vater im Himmel. Okay. Und deswegen hat auch Jesus, wenn ich sie hat den Vater gesehen, heißt nicht, dass er der Vater ist, sondern dass er so aussieht wie der Vater. Und deswegen ist die Aussage auch richtig. Und außerdem, wenn wir weiterlesen, er sagt, wisst ihr denn nicht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin? Wo steht hier, wisst ihr denn nicht, dass ich der Vater bin? Jetzt bin ich der Vater, wie der Sohn, nicht? Transformers, oder wie heißt diese Serie, diese komische da, von diesen Robotern sich transformieren und so, gell, mit Autos und nichts gegen Autos, ich liebe Autos, aber das ist schon eine verrückte Serie, aber schon cool, oder? Dass man das so illustrieren kann. Nein, also Jesus ist kein Transformer. Okay? Jesus ist Jesus, der Vater ist der Vater, der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und wir kommen schon zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt. Was ist mit dem Heiligen Geist? Was ist mit dem Heiligen Geist? Ist der Heilige Geist auch Gott? Ist er auch eine Person? Wie schaut es aus? Weil ich lese nichts davon, sagt irgendjemand vielleicht. Und es gibt einige Christen, die behaupten das. Abgesehen von den Zeugen Jehovas, die behaupten sowieso. Was ist mit dem Heiligen Geist? Und ich habe irgendwie das Gefühl in letzter Zeit, dass diese dritte Person der Trinität irgendwie angegriffen wird. Irgendwie schlecht gemacht wird. Es ist nicht eine Person, es ist nur eine Kraft. Du kannst nicht, dass der Heilige Geist, dieser Geist heißt Wind auf Griechisch und Hebräisch, nicht Ruach. Er ist eine Kraft. Nicht? Hast du nicht gesehen? Der Wind Gottes weht es. Und das ist der Heilige Geist. Aber Moment einmal. Das ist vielleicht ein Vers, den du zeigen kannst, wo steht, dass er mit Kraft erfüllt war und so weiter und Kraft gegeben hat. Ist auch richtig. Bin ich dagegen, dass man sagt, ja, der Heilige Geist bringt nicht Kraft und bringt nicht Einsicht und Verständnis und treibt uns dazu an, vielleicht eine richtige Entscheidung zu treffen, aber es liegt immer noch bei uns, so nebenbei gesagt. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist uns zwingt, Dinge zu tun. Ja? Der Heilige Geist tröstet uns, er zeigt uns, was der Wille des Herrn ist, durch die Bibel hauptsächlich und so weiter. Und ja, es ist eine treibende Kraft, natürlich, aber der Punkt ist nicht nur eine Kraft. Er ist nicht nur eine Kraft. Aber trotzdem behaupten die das. Und so nehme ich das, es gibt keinen Vers, ich habe das durchgesucht, ich habe nicht gefunden, ja. Vielleicht nicht im Deutschen, vielleicht in einer anderen Sprache. Der Heilige Geist ist Kraft, Punkt. Den Vers haben wir noch nicht gefunden. Ja. Habe andere Verse gefunden dazu. Und der erste Vers, den ich nenne, ist Apostelgeschichte Kapitel 5. Apostelgeschichte Kapitel 5, schlagen wir Apostelgeschichte Kapitel 5 auf. Das, glaube ich, das zeigt das am besten. Apostelgeschichte Kapitel 5. Tut mir leid, ich muss wieder auf die Geschichte von Ananias und Sapphira zurück, ja? Was eine harte Geschichte ist, habe ich schon mal darüber gepredigt, aber es zeigt es am besten in diesem Vers. Und da geht es ihm darum, dass Ananias und Sapphira eben diese Sünde gemacht haben, sie den Heiligen Geist belogen. Lesen wir das kurz. Das steht in Kapitel 5, Vers, wo steht das da? 3, genau. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Da sagt er zunächst einmal, dass er den Heiligen Geist belogen hat, oder?
Ja.
Dann sagt er, nein, 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 nein. Du hast nicht Menschen belogen, du hast Gott belogen. Ja. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist eine direkte Bestätigung aus dem Wort Gottes. Hey, er wird als Gott bezeichnet. Petrus hat das zumindest geglaubt. Weißt du, wenn ist Petrus irgendwie von Sinnen gekommen, was ich nicht glaube, aber wenn dein Petrus von Sinnen ist, ja, dann hast du eh nichts verloren. Wenn du dann daherkommst und sagst, Petrus hat Unrecht, Paulus hat Unrecht, glaubst du das, was Jesus sagt, das glaube ich auch nicht, nicht? Ich glaube, er ist der Vater, dann hast du nichts verloren. Wenn du nicht in die Bibel in die Hand nimmst und deine respektvolle Art und Weise Bibel liest, was machst du hier? Ja? Also Petrus ist, glaube ich, schon vom Heiligen Geist erfüllt. Petrus sagt, glaube ich, schon die Wahrheit. Und wenn er sagt, dass er Gott belogen hat, dann meint er das doch so, oder? Oder sollten wir jetzt Petrus in Frage stellen, hey, wie hast du es eigentlich gemeint? Wer ist jetzt, was ist mit Gott? Ja? Okay. Nein, du hast den Heiligen Geist belogen, du hast Gott belogen. Außerdem, wie bizarr ist es denn zu sagen, man kann den Heiligen Geist belügen, aber er ist nur eine Kraft. Er ist nur ein Wind. Okay, wie willst du den Wind belügen, nicht? Es kommt ein Wind daher und dann lügst du ihn ständig an. Wie funktioniert das dann? Redest du mit dem Wind die ganze Zeit? Ja, Wind, ich habe dir Geschichten erzählt, ich lüge dich gerade an, nicht? Wie funktioniert das? Das funktioniert nicht, wenn er nur eine Kraft ist, wenn er nur ein Wind ist, sondern es funktioniert nur, wenn er eine Person ist. Man kann Personen anlügen, aber keinen Wind, oder? Ich glaube, so viel Verstand haben wir heute noch. Abgesehen davon, es gibt so viele Verse. Es steht zum Beispiel, betrübt nicht den Heiligen Geist. Was heißt betrüben? Was heißt betrüben? Heißt nicht, dass wir den Wind in die Hand nehmen und ihn betrübe dich jetzt nicht. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich ihn traurig mache, dass ich ihn enttäusche. Na, wie kann ich denn Kraft enttäuschen? Geht nicht, oder? Außer es meldet sich wer vielleicht. Ich lasse mich gern belehren. Also, wenn jemand meint, man kann Kraft betrüben, okay, bitte eine Erklärung. Ansonsten bleibe ich bei meiner Erklärung. Das geht nicht. Man kann Personen aber schon betrüben. Oder? Wenn ich jemandem was Schlechtes tue, dann betrübt es ihn. Dann ist er traurig. Dann ist er enttäuscht. Ja? Das kann nur eine Person sein. Wie kann man den Heiligen Geist belügen? Haben wir schon gesagt. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist durch die Propheten geredet hat. Wie schaut es damit aus? Kann eine Kraft reden? Kann Energie reden? Das ist das Lustigste. Die Leute haben, glaube ich, eine falsche Vorstellung von Energie. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja? Die glauben, Energie ist irgendwas. Ja? Nein. Also, der Heilige Geist ist nicht nur die Person, die uns dann Kraft schenkt und uns Ermutigung schenkt und Trost schenkt, sondern sie ist auch eine Person. Und so nebenbei gesagt, nur weil ich jemand Kraft nenne, wenn ich eine Person jetzt, du bist die Kraft zum Beispiel von dem König. Ich sage, du bist die Kraft von dem König. Das heißt nicht, dass er nur eine Kraft ist. Weil wir lesen ja in der Bibel auch, in der Apostelgeschichte, weiß nicht, in welchem Kapitel, wo er dann sagt, das ist die Kraft Gottes. Nicht? Dieser eine, der die Dings, jetzt seinen Namen vergessen, muss man aufschlagen. Egal, auf jeden Fall, ihr könnt es dann nachschauen. Ja, sie sagen noch zu diesem Simon, glaube ich, heißt er, sagen, das ist die Kraft Gottes. Ja, der ist die Kraft Gottes. Okay? Heißt das, dass diese Person auf einmal nur eine Kraft ist? Transformers wieder nicht, der transformt zurück zur Kraft und hin und her. Das wäre bizarr. Und wie gesagt, also der Heilige Geist tröstet uns, der Heilige Geist führt uns, aber er ist eine Person und die Bibel bezeugt es ganz klar, dass er diese Eigenschaften einer Person hat. Und ich möchte einfach jeden motivieren, nachdem wir diese ganzen Bibelstellen durchgegangen sind, ja, ich glaube, ich habe das nicht offen stehen gelassen, dass ich gezeigt habe, hey, der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist vollkommen Gott. Der Vater ist natürlich vollkommen Gott und der Heilige Geist wird hier auch als Gott bezeichnet. Der Heilige Geist ist eine Person, der Heilige Geist kann reden, der Heilige Geist, den kann man betrüben, den kann man traurig machen. Wie macht man ihn traurig, indem man zum Beispiel sündigt, nicht tut, was in der Bibel steht? Ja? Und der Heilige Geist kann eben durch die Propheten reden, er tröstet uns und ich hoffe, ich habe das damit ganz klar gemacht. Also wir glauben, nochmal zur Wiederholung, Punkt Nummer 1, dass Personen, also Entschuldigung, dass Gott in drei Personen besteht. Also ein Gott bestehend aus 1, 2, 3. Vater ist ein Zeuge, Sohn ist ein Zeuge, Heiliger Geist ist ein Zeuge. Und diese drei haben alle ihren Willen. Der Sohn ist dem Vater untergeordnet. Ich tue nicht den Willen, den ich will, sondern den Willen des Vaters. Wir haben gehört, dass der Sohn dem Vater gehorsam ist, dass er ihm unterworfen sein wird. Wir haben gehört in Punkt 4, dass Jesus nicht der Vater ist. Wir haben gehört, dass in Punkt 5, dass der Heilige Geist Gott ist und auch so bezeichnet wird und dass er auch eine Person ist. Ich möchte uns zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine mächtigen Worte in dem Wort Gottes und wir danken dir, dass dein Wort so klar ist über die Trinitätslehre und ich bete, dass es einsickert, dass es zum Fleisch und Blut übergeht, Herr, dass wir keine Probleme mit dieser Lehre haben, sondern dass wir einfach demütig sind, dein Wort so annehmen, wie es ist und dass wir all diese Predigt gehört haben, die Probleme damit gehabt haben, Herr, dass das jetzt klar beseitigt ist, Herr, und dass wir rausgehen können und auch ganz klar beim Evangelium auch dazu sagen können, was wir glauben, dass du, Herr Jesus, Gott bist, dass du hast... dass Gott aus drei Personen besteht. Und ich bete, dass du jetzt auch das Segen gewinnen segnest und die Gemeinschaftszeit im Namen Jesus. Amen. Amen.